Herzlich willkommen bei Macher und Denker, dem Podcast des Schweizer Monats. Jeden Monat laden wir zwei Gäste ein, die über Wirtschaft, Politik und das Leben diskutieren. Heute bei uns zu Gast sind Claudia Franziska Brüwiller, Dozentin für Amerikastudien an der Uni St. Gallen, und Sarah Hürlimann, Mitgründerin von Zahnarztzentrum.ch. Sie sprechen über Unternehmertum in der Schweiz und in den USA, Antisemitismus und über die Autorin Ayn Rand. Die Fragen stellen Lukas Leutzinger, stellvertretender Chefredaktor des Schweizer Monats, und ich, Ronny Grob. Doch jetzt direkt ins Gespräch. Ich fange an mit einem Zitat, und zwar, ich zitiere, ich habe an meine Ideen immer geglaubt und sie konsequent umgesetzt. Es war so klar, so einfach, jeder hätte es machen können. Zitat Ende. Das sagte Aldi Süd-Gründer Karl Albrecht kurz vor seinem Tod. Ist es wirklich so einfach, Unternehmer zu werden, Sarah?
Wenn man eine klare Idee hat, ja, absolut. Aber man muss natürlich ein bisschen einen sturen Kopf haben auch und dann an sich glauben und an die Idee glauben und nicht ein Nein einfach so hinnehmen. Dann ist es schon so einfach.
Genau, du hast das gemeinsam mit deinem Ehemann gemacht.
Genau.
Wie ist das konkret entstanden? Habt ihr euch zuerst kennengelernt und dann gesagt, ein Unternehmer?
Ja, es ist spannend. Wir haben uns in St. Gallen kennengelernt. Ich war Zahnärztin, er war Student. Und dann ein bisschen später hat er als Unternehmer, Unternehmungsberater geschafft. Und ich war als Oralchirurgin tätig in einer größeren Struktur in Welschland und habe dann gesehen, dass es viele Lücken gibt in der Service für Zahnärzte, nicht nur in Deutschschweiz, aber überhaupt in Schweiz. Und dann haben wir uns entschieden, wir waren damals Freund und Freundin, das machen wir natürlich jetzt miteinander. Und wir haben uns nicht wahnsinnig viel überlegt, sondern einfach die Idee unglaublich gut gefunden.
Genau, die Idee ist ja bestechend einfach.
Genau.
Das Schwierige beim Unternehmertum ist ja nicht nur eine gute Idee haben, weil gute Ideen haben viele, aber die Umsetzung, dass das auch klappt und dann das auch wirklich ein Erfolg wird.
Ja, das ist wie alles im Leben, man muss ein bisschen Glück haben auch, Glück mit dem Timing, Glück mit dem ausgewählte Idee, das gerade, das war wirklich eine Lücke damals. Wir waren wirklich die Ersten in Deutschschweiz, die große Zahnarztkliniken hingestellt haben, mit offen jeden Tag und so weiter. Und wir wollten eigentlich gut sein, nicht nur für die Patienten, aber auch für die Mitarbeiter. Wir wollten, dass es so wie mein Mann es, oder mein Freund damals es kennengelernt hat bei einer professionellen Beratungsfirma, dass man immer so eine professionelle Karriere-Path hat. Das haben wir dann sehr attraktiv gefunden und gedacht, das können wir ja auch in die Medizin reinbringen, sodass auch die Dentalassistentinnen wissen, wo es hingeht, wenn ich tüchtig arbeite und ich gut bin, dann gibt es Steigerungsmöglichkeiten und ich kann auch ein Team verantworten und es soll dann auch die Möglichkeit geben, sich zu austauschen mit anderen und so weiter. So, alles kein Rocket Science, aber so, wie ich es selber wollte, für mich als die erste Mitarbeiterin, ich habe dann auch selber als Zahnärztin und Chirurgin gearbeitet am Anfang, aber auch so, wie ich mich das wünschen würde als Patient. Aber man muss es einfach machen.
Genau. Wie viele Filialen sind das jetzt?
Ein bisschen über 40.
Und ihr habt das irgendwie an Medbase dann irgendwann verkauft?
Wir haben eine Mehrheit an Medbase verkauft, richtig. Wir haben 5 Kinder, ich und mein Mann miteinander. Und ich finde, Firmen und Familie gehört nicht zusammen. Wir wollen nicht, dass die Kinder sich gezwungen fühlen, das ist wieder jetzt so eine liberale Gedanken, dass die sollen sich nicht gezwungen fühlen, in unsere Fußstapfen zu gehen, sondern die müssen selber frei etwas finden, was ihnen zufrieden macht und macht, dass die auch mit eigenen Ideen können sich verwirklichen. Und darum haben wir entschieden, dass die Firma soll jemand anders gehören. Und dann war Migros ein sehr guter Arbeitgeber für unsere über 900 Mitarbeiter.
Das ist alles Unternehmertum. Was für eine Bedeutung hat der Unternehmer für dich, Claudia?
Für mich persönlich? Das habe ich mir noch nie so genau überlegt. Also ich meine, das Unternehmer kommen in meinem Leben ganz in verschiedenen Rollen vor. Einerseits bilden wir Unternehmerinnen und Unternehmer aus. Also das ist ja das Witzige, dass es mir passieren kann, dass ich eine mündliche Prüfung abnehme und dann sitzt mir jemand gegenüber, der gerade ein Startup am Laufen hat. Eine der witzigsten Situationen war, ein junger Student hatte mit Freunden zusammen eine Geschäftsidee für Scented Toothpicks, also parfümierte Zahnstocher. Die wurden dann gleich ausgetauscht. Das hat gut gepasst zu einer mündlichen Prüfung. Wir bilden Unternehmerinnen und Unternehmer aus. Wir sind eine unternehmerische Uni. Das kommt auch dazu. Also gerade muss ich unternehmerisch tätig sein im Aufbau eines neuartigen Instituts mit Geldbeschaffung und so weiter. Das ist eine sehr ungewohnte Rolle für eine Schreibtischtäterin. Und dann kommt natürlich der Unternehmer in mein Leben als Mitglied der Gesellschaft und als Motor unserer Wirtschaft. Das ist dann eine eher abstraktere Beziehung zum Unternehmertum.
Du beschäftigst dich ja unter anderem mit der politischen Kultur in den USA. Wie unterscheidet sich das Bild des Unternehmers in den USA von jenem in Europa?
Also ich finde, so plakativ kann man das nicht unterscheiden. Also es gibt grundsätzlich eine ganz andere Beziehung in der US-Kultur gegenüber Individualismus. Unternehmertum und Individualismus geht oft auch ein bisschen einher, also starke Individuen, die ihre Ideen verfolgen und dann finden, es ist ja ganz einfach, während die ganze Gesellschaft sagt, es ist ja schrecklich kompliziert. Das ist die eine Unterscheidung, die eine Tendenz, die anders ist in den USA und eine andere Beziehung auch zu Erfolg, Leistung und Misserfolg. Und dadurch kommt dann auch ein anderes Bild von Unternehmern zustande, weil wir eine Gesellschaft sind, die sehr risikoavers ist, die mit dem Individualismus ihre Mühe hat und die auch gleichzeitig mit Höchstleistungen nun eine, sagen wir, schwierige Beziehung hat. Also, dass man Höchstleistungen feiert und herausragende Individuen feiert, das ist uns ein wenig abrollt. Und wir fürchten auch das Scheitern. Und in den USA hat man mit all dem weniger Mühe. Man zelebriert die besten Performer, man zelebriert das herausragende Individuum und damit auch eben erfolgreiche Individuen. Und man hat auch ein entspannteres Verhältnis zum Scheitern. Also man ist nicht schadenfreudig, man sagt nicht, ich habe es dir doch gleich gesagt, es ist eine dumme Idee mit diesen Zahnarztketten, sondern man sagt, hast es probiert, wieder aufstehen und nochmals probieren. Und ich glaube, daher kommt dann auch ein etwas dynamischeres, unternehmerisches Bild zustande und eine größere, ja, auch einen größeren Willen in der Gesellschaft, selbst unternehmerisch tätig zu sein. Und man bezeichnet sich auch viel schneller als solcher. Bei uns, wenn jemand so als Grafikerin oder ähnliches selbstständig ist, so eine kleine Dienstleistung anbietet, würde man nicht gleich sagen, ich bin Unternehmer. Während das die Amerikanerinnen und Amerikaner sehr schneller von sich sagen, and I have my business und ich habe mein Geschäft, ich mache mein Ding. Und damit dann auch ein wirklich selbstbewusster Stolz mit einhergeht.
So, da haben dir auch irgendwelche Leute gleich gesagt, das klappt ja nie. Hast du diese...
Uiuiui, ganz mehr als ich Finger habe, ne? Selbstverständlich. Wirklich? Die gibt's immer.
Was sagen die heute?
Mit dir rede ich vielleicht nicht mehr so häufig, aber es ist klar, es ist immer schwierig, außerhalb der Tellerrand zu schauen. Als zu sagen, ja, aber jetzt bist du ja Zahnärztin, warum kaufst du nicht einfach eine Zahnarztpraxis? Das hat man immer so gemacht und das gelingt dich auch.
Das reicht doch.
Ja, genau.
Ich würde behaupten, die sind doch neidisch jetzt, nicht?
Wahrscheinlich auch teilweise. Aber es gibt auch natürlich Leute, die sind offen und nett und finden es toll, wenn es einem gelingt.
Und wie geht es dir als Unternehmerin in der Schweiz? Also fühlst du dich gut aufgenommen von der Gesellschaft? Also wenn ich jetzt zum Beispiel nach Deutschland blicke, wenn ich da den Tatort schaue, da ist immer der Gangster, ist der Unternehmer. Also es wird immer so, wird eigentlich schon als Schurke dargestellt in der Gesellschaft oder gilt in der Gesellschaft als Schurke. Wie geht es dir in der Schweiz? Ist da die Wertschätzung ein bisschen größer?
Meine persönliche Erfahrung ist das schon. Es wird schon wertgeschätzt. Aber ich glaube, es wird manchmal ein bisschen für selbstverständlich gehalten. Viele fragen sich vielleicht, warum sollen Unternehmer wirklich so viel verdienen können und so weiter. Und ich glaube, man vergisst dabei die großen Risiken, dass man doch als Unternehmer häufig an sich nimmt, wenn man am Starten ist. Und das ist natürlich immer leicht zu sagen, nachträglich, wenn alles gut gegangen ist und das Unternehmen funktioniert und groß ist. Aber im Ganzen und Großen, finde ich, geht man gut um mit uns Unternehmern. Natürlich gibt es einen zunehmenden bürokratischen Zwang auch hier und das finde ich extrem schade. Das macht es nicht leichter und wir brauchen KMUs, wir brauchen Firmen, auch große Firmen in der Schweiz. Davon leben wir und werden zunehmend leben.
Würdest du nicht sagen, dass es einen Unterschied gibt in der Wahrnehmung von, sagen wir einfach Managern und tatsächlich Unternehmern? Weil ich glaube, gerade die Unternehmer haben schon ein anderes Standing als jetzt reine Geschäftsführer, CEOs und so weiter, also als die Managerklasse. Wir haben ja auch so sehr idealisierte Bilder von gewissen Unternehmern, wie den Oldschool-Patrons, wie einem Duttweiler, die ja schon fast ikonisiert werden.
Ja, stimmt sicherlich. Ja, absolut. Ich finde, man geht vielleicht ein bisschen zu harsch um mit unseren CEOs, weil die nehmen ja auch Risiken, Rufsrisiken an sich. Jetzt finde ich, könnte man natürlich die auch ein bisschen harter dran nehmen, wenn es falsche Entscheidungen getroffen wird. Aber das ist ja klar, dass es auch irgendeine Prämie muss sein, wenn man sich in der Situation als CEO setzt, das muss mehr sein als ein normaler Lohn. Finde ich, ist auch ein bisschen eine übertriebene Diskussion im Moment.
Ich glaube, die Diskussion muss man insofern verstehen, dass die meisten den Konnex zwischen hohem Einkommen und der Funktion, dem Risiko sehen beim Unternehmer, der wirklich dann volle Verantwortung trägt, während man es der goldenen Fallschirmklasse halt verübelt, dass sie dann selber am wenigsten darunter leiden, wenn es schief geht. Außer, dass vielleicht die Karriere völlig am Ende sein könnte. Und das wird dann weniger gesehen.
Aber das ist ja in einer Arbeitsnehmersituation ein Desaster für die Person. Der CEO, der heute in einer ausgesetzten Rolle ist in der Schweiz, er hat ja nur eine Karriere, oder sie hat ja nur eine Karriere. Und wenn der zu Ende ist, dann ist das auch ein großes Opfer, was die Person bringt. Und das, glaube ich, das unterschätzt man ein bisschen in der Diskussion. Und was es heißt, medial so viel negative Aufmerksamkeit auf sich zu erzeugen als CEO in gewissen Teilen, das, glaube ich, ist ein sehr heftiges persönliches Erlebnis, also ein sehr negatives. Und ich glaube, das wird unterschätzt, was das heißt. Jetzt finde ich, müsste man die Verantwortungssituation ein bisschen verändern. Und man müsste die Leute, die die CEO-Rollen hat oder noch mehr die VR-Rollen haben, da könnte man vielleicht den Verantwortungsteil wirklich auch häufiger einholen, also wenn etwas nicht gut klappt. Aber sonst finde ich es auch richtig, dass angestellte CEOs gut verdienen. Wie viel gut ist, ist schwierig zu sagen.
Ich bin eigentlich auch der Ansicht, aber ich glaube auch, dass dieser Klasse auch ein bisschen mehr Demut gut täte. Also das eine ist die Verantwortung und das andere ist die Demut. Und man hat schon so eine Generation beobachten können, von denen man das Gefühl hatte, dass sie einer gewissen Verantwortungskultur enthoben ist. Und ich glaube, das hat dann eben auch diese negative Stimmung verursacht, die man ja immer noch ein Stück weit beobachten kann.
Mhm. Ja, ich muss sagen, ich bin ja in der Schweiz vor 25 Jahren dazu gekommen und ich bin ja eine Wahlzürcherin seit 20 Jahren und finde es grundsätzlich fantastisch. Aber ich merke schon einen großen Unterschied. Aus Schweden, wo ich komme, dann gab es schon damals, vor 25 Jahren, eine gewisse Neid in der Bevölkerung, in ein bisschen und das spüre ich, kommt auch hier langsam. Ja. Was auch leider, glaube ich, ein bisschen auswirken wird auf, wie frei der Unternehmer in der Zukunft arbeiten kann. Und das Unternehmertum zu begrenzen, ist auch für die Bürger nicht positiv, nicht gut.
Absolut nicht. Aber ich meine, es ist schwieriger zu zeigen, was da die Folgen sein können, weil man das weniger direkt wahrnimmt, glaube ich. Sorry, ich habe dich unterbrochen.
Kein Problem. Wo machst du diesen Neid, den du feststellst, fest?
Ja, das sieht man ja schon in den Diskussionen über die großen medialen Diskussionen über
Abzocker.
Und das sind ja schon mal Wörter, die benutzt werden, die finde ich gar nicht zu der Diskussion gehören. Weil das sind selbstverständlich keine Abzocker. Das sind Leute, die arbeiten und das kann man dann wertschätzen, wie auch immer man will. Und man kann ja die Höhe eine Gehalt lange diskutieren, was sinnvoll ist oder nicht. Aber so hat man früher nicht in den Medien über CEOs und Unternehmen und so weiter gesprochen. Da merke ich schon einen Unterschied.
Die Unternehmer, die unzufrieden sind, haben ja auch Möglichkeiten. In Ayn Rands Buch Der Streik hauen sie ab. Sie sammeln sich und geben ihre Tätigkeit auf, um gemeinsam an einem Ort abseits von weniger produktiven Menschen zu leben. Kannst du dazu etwas sagen?
Das ist schon sehr lange her, dass ich mich damit befasst habe. Also, ich habe meine Habilitation ja zu Ayn Rand geschrieben und der Streik oder Atlas Shrugged, wie das Buch auf Englisch heißt, ist ja quasi ihr Chef-d'œuvre mit über 1000 Seiten. Und als ich das damals das erste Mal gelesen habe, fand ich das zuerst einmal ein bisschen absurd. Die Vorstellung, dass man einfach türmt und sich absetzt. Andererseits finde ich es ein spannendes Gedankenexperiment. Was wäre, wenn? Und wie dann der Staat dann auch zusammenbricht, weil ihm ja quasi das Steuersubstrat entzogen wird. Also als Gedankenexperiment ist es spannend. Das Interessante ist, manche nehmen das ja dann sehr wörtlich, was Ayn Rand geschrieben hat und wollen sich ja dann dem auch verweigern, statt dass sie quasi auf Reformen im Staat heranarbeiten.
Ja, was ich interessant fand im Buch, dass es ja so dargestellt wird, dass die Unternehmer abhauen in ein abgelegenes Tal und dass sie dort zusammenleben und dass es dort niemals Konflikte geben, sondern irgendwie Friede, Freude, Eierkuchen für immer.
Und, gut, sie haben aber auch einen Kontrakt. Also sie haben ja quasi, es ist ja nicht so, dass es eine an anarchische Gemeinschaft dann ist. Sie verpflichten sich ja zum gegenseitigen Respekt, dass man hat ein gewisses Austauschverhältnis, dass man ausmacht und man kommt zusammen in einem gemeinsamen Verständnis darüber, was die eigene Rolle in so einer Gemeinschaft sein kann. Und man hat ja in dem Sinne auch Pflichten gegenüber den anderen, aber es sind eben Pflichten, zu denen man selbst Ja gesagt hat. Es ist eigentlich so der Urzustand des Gesellschaftsvertrags, der hier beschrieben wird, wo man quasi Tabula rasa hat und man darf nochmals neu anfangen und man kommt auf Konditionen, zu denen man bewusst, freiwillig Ja sagt, während man vorher einer Situation entflohen ist, in denen man reingezwungen wurde und keine Manövrierspielräume mehr sah. Also von daher, dass sie sich dann so friedlich vertragen, ist gar nicht so überraschend, weil wir quasi in den Urzustand zurückgehen. Einfach auf einem technologisch unglaublich hohen Niveau.
Was ist deine Beziehung zu Ayn Rand?
Ui, ja, ist auch sehr lange her. Ein bisschen eine fast romantische Beziehung. Ich habe es vielleicht vor 30 Jahren entdeckt und habe dann es extrem interessant gefunden. Jetzt muss ich da mein Gedächtnis ein bisschen fürholen, dass die Individuum, dass man wirklich auch zu sich muss schauen, damit, und man ist ja nur zufrieden mit anderen, wenn man mit sich zufrieden ist. Und wenn man zu sich schaut, ja, dann macht man auch ein paar Leute rundum wahrscheinlich zufrieden und glücklich, weil man die eigene Familie, das hat ja, liegt einem ja am Herzen, und wenn man zu die gut schaut, ja, dann hat man ja schon auch etwas quasi Gutes getan, und sie hat ja vor allem sich gegen den Altruismus gestellt, und ich muss sagen, ja, Wenn jeder wirklich schaut, dass man gut ist in den nächsten Umkreis, dann wird es ja schon auf Dauer stimmen. Ich glaube, es ist sehr schwierig für den Menschen zu sagen, das sieht man ja in der EU heute, dass die Deutschen für die Südländer zahlen soll, und das ist eine schwierige Konstellation, weil man es auch nicht gewählt hat, selbstverständlich. Und Sachen, was man dann selber wählt, und wenn es dann nicht gezwungen ist, dann hat man sicherlich leichter Gutes zu tun, glaube ich.
Ja, das ist, finde ich, ein wichtiger Punkt, den du bringst, dass Ayn Rand ja nicht ausschließt, dass man in Anführungsstrichen Gutes tut, weil das ist immer so ein großes Missverständnis, weil sie ja diesen Begriff des Altruismus dermaßen abgelehnt hat, weil sie sagt, das heißt eigentlich eine Selbstaufgabe, dass ich mich völlig in den Dienst eines Kollektivs, in den Dienst anderer stelle. Und sie sagt stattdessen, wir müssen rationale Egoisten sein, was aber nicht bedeutet, dass ich einfach machen kann, was ich will, sondern dass ich meine Visionen verwirklichen soll und insofern Gutes tue, wie ich es will und wie ich es kann, und dass ich nicht einfach zu meiner Selbstaufgabe gezwungen werden soll. Und da kommt dann halt auch diese gewisse unternehmerische Dickköpfigkeit, die ihre Heldenfiguren immer ausleben, die halt an ihre Vision, ähnlich wie dieses Aldi-Zitat, das du am Anfang gebracht hast, Ronny, die eine Vision haben, fest daran glauben, an ihre Fähigkeit glauben, das zu können, und sich dann auch nicht darum scheren, was Kontext, Kollektiv und so weiter meint, manchmal auch die Familie. Bei Atlas Shrugged ist ja die Familie des einen Hauptcharakters, Hank Reardon, ist ja grauenhaft und glaubt, die ist eher ein Klotz am Bein. Aber er sucht sich dann seine andere Familie in dem Sinne und lässt sich da auch nicht einschränken.
Wir sind ja bei Macher und Denker, und ich habe tatsächlich noch ein Zitat herausgesucht von Ayn Rand. Sie schreibt: Der Unternehmer hält den Intellektuellen für unpraktisch, der Intellektuelle hält den Unternehmer für unmoralisch. Doch im Geheimen glaubt jeder von ihnen, dass der andere eine mysteriöse Fähigkeit besitzt, die ihm fehlt, dass der andere der wahre Herr der Realität ist, der mit dem Dasein fertig werden kann. Ist da was dran?
Ich finde es schön. Das ist ja schön, dass man immer das Gute in jemand anderem sieht und denkt, der andere kann was, was ich nicht kann.
Naja, also im ersten Teil ist das ja überhaupt nicht nett zueinander. Der eine ist unpraktisch und der andere ist unmoralisch. Also ich kenne durchaus intellektuellen Kreise, die das so sehen würden, aber ich glaube, das sind oft Leute, die noch nie mit Unternehmern zu tun haben. Aber das mit der mysteriösen Fähigkeit, ich glaube, das ist der Ausdruck, oder?
Ja, der zweite Teil.
Ja. Also das würde ich zwar nicht genau so unterschreiben, aber was ich feststelle, ist, dass viele, vor allem bei unseren Studierenden und Alumni, die Unternehmerinnen und Unternehmer wurden, sehe ich, dass die haben schon eine Fähigkeit, die mir abgeht, auch wenn ich mich jetzt nicht als Intellektuelle bezeichnen möchte, das ist ein recht hochtrabender Begriff, aber die haben sowas, die erkennen Chancen und haben auch diesen Drive, diese Chancen zu packen. Und ich gehöre immer zu denen, die alles ein bisschen zu kompliziert sehen. Und ich glaube, man muss da eine Fähigkeit haben, von viel Kontext zu abstrahieren und dann vor allem die Chance zu sehen und zu packen. Und das geht mir völlig ab. Und das, finde ich, ist schon eine spannende Fähigkeit, von der mich immer interessieren würde, woher kommt die? Also ist das in einem angelegt? Wird einem das vorgelebt? Woher hast du die gehabt?
Ich glaube, dass ich vielleicht von meinem Vater, war auch Unternehmer, vielleicht ist man einfach hochenergisch und hat dann ein Fall und ein Idee und einen dicken Kopf als Person. Aber ich muss sagen, mir gefällt das da irgendwie, dieses Zitat. Weil das ist klar, häufig möchte man rechtfertigen, das, was man macht, mit dem, dass man sagt, das, was ich mache, ist richtig und das, was die anderen machen, das nützt nicht. So, ich verstehe, woher die erste Passage kommt. Aber die zweite Passage finde ich wirklich schön und ich muss sagen, ich habe eine extrem hohe Wertschätzung und ich bin auch ein bisschen neidisch auf die sogenannte Intellektuelle, über Menschen, die wirklich sich Zeit widmen und Zeit nehmen zum Denken, Nachdenken und Lesen. Und da, ich finde, es hat schon etwas in dieses Zitat drin.
Aber ich glaube nicht, dass du das Gefühl hast, wie ist der letzte Teil, dass man die Welt besser begreift oder so?
Ja. Der wahre Herr der Realität, der mit dem Dasein fertig werden kann.
Ich glaube nicht, dass du diese Eigenschaft unbedingt nur einer...
Was ich noch interessant finde, man kann sie auch umdrehen, weil der Unternehmer hält sich für praktisch selber und der Intellektuelle hält sich für moralisch selber.
Ja. Das wäre ganz schlimm.
Aber das Praktische...
Also das Praktische, das absolut.
Aber das ist doch das Wichtige, oder? Die Unternehmer beschäftigen sich mit sehr praktischen Problemen, während die Intellektuellen dann oft auch sich verschwinden in geistigen Höhen und das Praktische in der Lebensrealität völlig vergessen. Während der Unternehmer immer wieder konfrontiert ist mit Problemen in der praktischen Welt. Ist das nicht einer der großen Unterschiede?
Ja. Ich finde es ein bisschen zu...
Zu plakativ.
Zu und absolut. Vor allem, also ich meine, ohne Denken kein Unternehmertum. Also genau. Es braucht ja auch eine gewisse Erkenntnisfähigkeit, eben, dass man diese Chancen sieht, dass man diese Lücken im Markt sieht, dass man Bedürfnisse erkennt, wie man diese bedienen kann und so weiter. Und gleichzeitig... Intellektuell ist halt auch so ein bisschen ein unscharfer Begriff. Also, wer fällt da drunter? Naturwissenschaftler sind für mich auch Intellektuelle und die sind an greifbar, erfahrbar machen der Realitäten oft näher dran als die Geisteswissenschaften. Von daher würde ich das nicht einfach so Intellektuellen zuschreiben, dass sie völlig von der Praxis, von der Realität enthoben sind. Gerade wenn ich jetzt auch in meinem eigenen Gebiet herumschaue, dann ist das ja völlig informiert von der Realität und man wird immer wieder zurückgezogen in das, was in der Welt tatsächlich passiert. Man hat nicht unbedingt die Lösungen dafür. Ich glaube, da kommt dann das und ich würde vielleicht nicht von Praxis, sondern Lösungsorientierung sprechen als große Unterscheidung. Dass der Unternehmer nach Lösungen sucht für Probleme, für Lücken, die er erkennt und Intellektuelle vielleicht hin und wieder auf Lösungsideen stolpern, aber diese dann nicht verwirklichen. Ja. Oder sich auch mit der Umsetzung nicht wirklich befassen. Ja. Also da werden ja große Gesellschaftsentwürfe und so weiter von Philosophen gemacht, aber das umzusetzen, mon Dieu, das können andere.
Ich bin nun dankbar, dass es beide gibt. Es wäre ja wohl ein Armutszeugnis oder wirklich traurig in der Welt, wenn es nur praktische Menschen und Sachen zu lesen und darüber diskutieren gäbe.
Das Yin und Yang. Mhm.
Vielleicht können wir ein letztes Ayn Rand-Zitat bringen und zu einem neuen Thema überleiten. Sie sagt, die USA seien das Größte, das Edelste und in seinen ursprünglichen Gründungsprinzipien das einzige moralische Land in der Weltgeschichte. Wie würde sie heute auf das Land schauen?
Also in der Gründungsgeschichte, das ist ja das eine. Und das würden auch viele Amerikaner so sehen. In der Gründung ist es ein...
Die Gründungsprinzipien, schreibt
sie. Ja, das ist... Ja, aber auch wenn man einfach an die Gründung der USA denkt, war das ja eine enorme Leistung. Die erste moderne demokratische Verfassung der Welt, eine politische Gestalt wurde geschaffen, die es so nicht gab und die zu einer enormen Macht erwachsen konnte, ohne dass sie das wollte. Heute würde sie sich doch sehr wundern. Vor allem würde sie sich darüber wundern, für welche Charaktere sie jeweils als Grundlage herhalten soll und für welche Ideen sie missbraucht würde, denke ich. Aber vor allem würde sie sehr stören, dieser Tribalismus, dieses nativistisch-nationalistische, das war ihr ja völlig abhold. Und im Namen solcher Ideen wird ihr Name ja auch dann gerne wieder hervorgebracht. Und aus solchen Kreisen gerade, das würde sie wohl anwidern. Gleichzeitig wäre sie wohl in heller Aufregung zu sehen, was an Innovationen geschaffen wurde in den USA. Das würde sie beeindrucken. Ein Elon Musk, der vielen bei uns ja ein rotes Tuch ist, das wäre eine Figur wie aus einem ihrer Romane. Der Name passt ja auch irgendwo. Dieses Sperrige, etwas Fantastische, das dieser Name inne hat und auch seine Art und Weise, sich wirklich über gesellschaftliche Konventionen hinwegzusetzen und dann auch manchmal grandios zu scheitern damit. Das würde ihr, glaube ich, gefallen. Aber vieles an der politischen Kultur würde ihr wahnsinnig missfallen.
Was ist deine Beziehung zu USA oder was denkst du vor zu Elon Musk?
Also das ist ein Mann mit unglaublichen Ideen und er scheint sich durchzusetzen überall, wo er dazu entscheidet. Jetzt hat er vielleicht auch wie Ayn Rand ein paar Extremideen, die vielleicht nicht meine eigenen Ideen entsprechen und ich finde, die sind vielleicht nicht sehr inklusiv.
Sie sind auch manchmal ein bisschen selbstzerstörerisch oder wertzerstörend für seine Unternehmen. Darf ich neugierig sein, wann und wieso hast du einen Rant gelesen? Weil in Schweden ist das jetzt nicht gerade... Also ich glaube auch nicht, dass es gute Übersetzungen gibt.
Nein, ich habe es in Englisch gelesen. Schweden war ja damals schon sehr sozialistisch und ich habe mich dann sehr früh zu die Jungmoderate, das war dann die liberale Partei in Schweden und es gab gar nicht so viele Diskussionsforen und so viele und dann hat man angefangen zu suchen, was es sonst auf der Welt gibt zum Lesen und so weiter. Und dann kommt man ja doch irgendwann zu Atlas Shrugged. Und dann, wenn ich meine Freunde dann kennengelernt habe, war das in sehr jungen Jahren ein spannendes Gesprächsthema, das wir unter uns hatten. Heute sind wir wahrscheinlich ein bisschen aus Ayn Rands Ideen gewachsen, hoffentlich. Aber wir finden es natürlich immer noch spannend. Und es steht immer noch im Buchregal bei uns zu Hause.
Und haben es die Kinder auch gelesen?
Die sind noch ein bisschen zu jung. Okay. Mal schauen, ob es denen interessiert. Aber die lesen gerne. Nicht alle, aber ein paar.
Das ist auch eines der seltenen libertären weiblichen Role Models, die es gibt, ne? Margaret Thatcher vielleicht noch?
Nein, also in ihrer Generation waren sie ja quasi drei. Also es gab dann Rose Wilder Lane, die war Journalistin, die Tochter von Laura Ingalls Wilder, die Autorin der Unsere kleine Farm-Bücher, Little House on the Prairie. Ja. Und ihre Tochter hat eben die editiert. Die hat ihr geholfen, die zu verfassen, weil das ist quasi die Geschichte der Mama, wie sie da mit den Pionieren in den Westen ging. Und Rose war selber auch libertär und hat vor allem in Romanen das darüber geschrieben, war auch befreundet kurze Zeit mit Ayn Rand. Aber sie war weniger radikal in ihrem Gedanken, weil sie hat aus der Erfahrung an der Frontier, also der Siedlungsgrenze im Westen, gelernt, wie sehr man auf Gemeinschaft angewiesen ist. Und das hat sie mit Ayn Rand immer wieder auch diskutiert, dass sie das begreifen müsse. We relied on each other. Wir mussten aufeinander vertrauen können. Und entsprechend hatte für sie Gemeinschaft einen anderen Wert. Und dann gab es Isabel Patterson zu derselben Zeit, die eigentlich ein Stück weit Ayn Rand geholfen hat, ihre Ideen zu formen. Sie war auch Journalistin, hat auch Romane geschrieben. Diese Frauen haben alle furchtbar viel geschrieben. Ich wundere mich immer über das Oeuvre, aber die mussten auch schreiben, um leben zu können. Und die hat auch selber ein paar theoretische Texte geschrieben, aber war nicht so erfolgreich wie Ayn Rand. Also 1943 war das, glaube ich, als The Fountainhead rauskam, kam von Isabel Patterson ihr Hauptwerk raus. Und das kam nicht ganz so gut an. Das hat die Damen entzweit und das andere war Gläubigkeitsfragen. Und das letzte war auch, dass Ayn Rand Isabel Patterson vorwarf, Antisemitin zu sein. Also es gibt mehr als Ayn Rand, aber weniger prominent.
Und warum hat sie ihr vorgeworfen, Antisemitin zu sein?
Weil sie es wohl auch war. Weil Ayn Rand hat ja nie wirklich über Religion gesprochen, weil sie ja Atheistin war, aber sie war von ihren Wurzeln her natürlich Jüdin. Und das war vielen aber gar nicht gewahr, weil sie das ja auch mit ihrem Namen letztlich verschleierte. Wenn sie als Alisa Rosenbaum publiziert hätte, wär klar gewesen, was die Wurzeln sind. Aber so erfuhr das Isabel Patterson erst, als sie einmal eine dumme Bemerkung gemacht hat. Und das hat dann, das hat der Freundschaft geschadet und natürlich auch Ayn Rands Wille, sich als self-made thinker und author zu positionieren. Und Leute, die einem am Anfang geholfen haben, haben dann auch dieses Narrativ ein bisschen gestört.
Wie seht ihr die Situation der Juden in der Schweiz seit dem 7. Oktober? Hat sich da irgendwie was verändert? Wie seht ihr das?
Es gab ja heute in der NZZ auf der ersten Seite eine große traurige Artikel dazu, wo die dann beschreibt, dass es offenbar doch wirklich sich geändert hat. Mhm. Ich finde es extrem schade in unserem friedlichen, wunderschönen Land, dass Menschen sich bedroht fühlen sollen.
Mhm. Also es stand, glaube ich, dass Antisemitismus salonfähig geworden sei und dass es in Telegram-Gruppen ungehemmt zu Ausfällen kommt.
Mhm. Ja,
traurig. Ja, dann natürlich auch dieser Mordversuch.
Also es ist beschämend als Gesellschaft, dass wir wieder uns mit Antisemitismus auseinandersetzen müssen. Gleichzeitig finde ich, hat das deutsche Satiremagazin Titanic vor vielen Jahren einmal gemeint, Antisemitismus, er ist einfach da. Und dann gibt es Ereignisse, die ihn einfach mit einer Wucht hochspülen, die wieder zeigen, wie viele Ressentiments, wie viele Vorurteile und wie viel Dummheit ein Stück weit auch vorhanden sind. Ich glaube, das Neue vor allem ist diese Dimension der Gewaltbereitschaft. Also dass man vermehrt wirklich auch fürchten muss, dass es zu noch mehr Tätlichkeiten kommen kann und dass auch vieles einfach in einer Rohheit geäußert wird, was vorher vielleicht so ein bisschen die verdeckte, in Anführungsstrichen, legitime Israel-Kritik war. Also von dem, wo man so meinte, aber man sollte doch noch dürfen. Und jetzt lässt man diese Höflichkeit und den Konjunktiv aus und bringt das mit einem blanken Hass zur Geltung, wie wir ihn vorher eigentlich nicht gesehen haben.
Sarah, du hast gesagt, dein Vater ist Israeli. Was hast du für Erfahrung mit Antisemitismus?
Also ich habe es selber nie erlebt. Ich bin in Schweden aufgewachsen, schwedische Mutter, aber natürlich ja, also von meiner Vaterseite, da habe ich natürlich davon viel gehört, aber zum Glück nie selber was erlebt. Aber das ist ja sehr deutlich, dass es im Moment weltweit eine unglaubliche Welle von Antisemitismus da ist. Und das ist, finde ich, bedrückend, beschämend und beängstigend, dass es salonsfähig geworden ist und dass man es zulässt. Ich bin über London ziemlich geschockt, was ich da lese, und dass man es nicht ein bisschen härter angeht, finde ich sehr überraschend.
Also was in London, die Demonstrationen?
Es hat ja nicht nur Demonstrationen, was ich gelesen habe, sondern es hat ja auch also wirklich mehrere Attacken gegeben und auch, dass gewisse Gruppen übernehmen ja Gebäude und so weiter, die wirklich britische Gebäude sind, um für ihre politischen Zwecke und die Antisemitismus dann zu zeigen. Und das finde ich sehr erstaunlich, dass man nicht härter vorangeht.
Jetzt als, vielleicht nochmal am Schluss zurück zur Schweiz. Du engagierst dich als Unternehmerin im Stiftungsrat des IWP, Institut für Schweizer Wirtschaftspolitik. Mhm. Weshalb?
Ich glaube, es ist extrem wichtig, dass wir in der Schweiz verstehen, woher unsere Glück kommen. Mhm. Warum geht es uns so gut in der Schweiz? Und ich glaube, das ist vielleicht ein bisschen vergessen gegangen. Und ich sehe auch das, was die Kinder in der Schule lernen, ist nicht ausreichend, sodass die Kinder verstehen können, welche Entscheidungen zu welche wirtschaftliche Resultat führen. Und es ist überall zu viel Meinungen geprägt. Es werden Meinungen in Social Media gesetzt, es wird Meinungen auch viel in de Zeitungen und sogar teilweise an der Universität, haben wir auch gesehen, gibt es Meinungsäußerungen, aber wir brauchen Fakten. Wir brauchen Fakten, die uns zeigt, was wirklich die Lage ist und was, wo wir stehen, aber auch wie gewisse Entscheidungen, wo es uns führt. Und da, glaube ich, hat die IWP eine unglaublich wichtige Rolle, wo ich auch extrem stolz bin, dass ich am Rande ein bisschen dabei sein darf, diese Fakten zu forschen und zu zeigen und probieren, die Schweizer Bürger zu zeigen, warum Sachen so sind, wie sie sind.
Meistens heißt es ja so schön, noch geht es uns gut in der Schweiz. Geht es dir auch noch gut? Das ist eigentlich auch ein Abstieg der Schweizer Stärken? Oder eigentlich nicht? Siehst du die Lage positiver?
Ich meine, die Frage ist immer, wo man hin will und was man will. Also wir haben ja viele dieser Diskussionen über Wachstum, über Fremdung und so weiter, die ja oft einfach auch symptomatisch sind für mangelndes Bewusstsein, dass man gewisse Zielkonflikte auch hat als Gesellschaft, die man aushalten muss. Also dass beispielsweise ein gewisses Maß an Wohlfahrt und Wachstum nun mal mit anderen Wachstumsschmerzen einhergehen kann. Und ich glaube, uns fehlt manchmal so eine Diskussion darüber, was eigentlich unsere Vision der Schweiz ist. und welchen Preis wir dafür willens sind zu zahlen. Also eben, wenn man beispielsweise über Bevölkerungswachstum spricht, ist man bereit, den Preis dafür zu zahlen, wenn man das bremst. Also wenn man Migrationsbremst oder wenn man über einen Ausbau des Sozialstaates spricht, ist man bereit, dafür zu zahlen, was das bedeutet. Letztlich ist ja Politik nie eine Entscheidung, die rein faktenbasiert ist, sondern es sind Werteentscheide, die man trifft, die man allerdings treffen sollte in Kenntnis der Faktenlage. Und dann darf man wohl auch als Gesellschaft, man könnte sagen, wohlfahrtsreduzierende Entscheidungen treffen, wenn diese nun mal ein besserer Spiegel des Wertebilds sind. Aber solange man keine echte Diskussion darüber hat, wo man hin will, welche Vision man hat, dann wird es schwierig. Und daher, ich bin nicht jemand, der so in Niedergangsfantasien schwelgt und so weiter. Aber was mich doch immer wieder verwundert, ist, dass wir, und ich glaube, da mag ich dann die USA sehr gerne, wir haben keine Vorstellung davon, was denn die ideale Schweiz ist, respektive wir unterhalten uns nicht darüber.
Und das wird in den USA gemacht?
Ja, also ich meine, das ist ja auch schon in der Verfassung so angelegt, in the pursuit of a more perfect union. Das Vorwärtsstrebende, die Idee, dass es, was man sein kann, ist schon angelegt in der Verfassung und darüber wird auch ständig diskutiert. Man hat auch widerstrebende Ideen dessen, was die USA sein kann und sein soll, aber zumindest spricht man darüber.
Und in der Schweiz ist man pragmatisch, also wir haben ja auch eine Verfassung und wird auch viel diskutiert.
Ja, aber ich glaube, wenn ich fragen würde, was ist die Vision der Schweiz, dann käme nicht viel bei rum. Also ich weiß nicht, ich höre nichts.
Stimmt, ja.
Es werden meistens ein paar Parameter gesetzt. Und ein paar Kennzahlen, die man vielleicht erreichen will, aber nicht warum und wozu. Und dann kommt plötzlich mal wieder ein Entscheid vom Volk, wo man dann merkt, oh, vielleicht sind da Vorstellungen vom guten Leben, die nicht mit dem bisherigen Kurs übereinstimmen. Und dann wundern sich alle.
Da geht es ein bisschen anders weiter und man wurstelt sich durch, ja?
Ja, so eben dieses inkrementell pragmatische. Es hat ja bisher ganz gut geklappt. Aber die Frage ist, wie weit kommt man damit? Also unternehmerisch visionär ist anders.
Gut, ich danke für den Besuch und auf bald mal wieder.
Vielen Dank.
Danke.
Danke auch.
Das war Macher und Denker, eine Gesprächsreihe des Schweizer Monats, des Mediums für Macher und Denker. Weitere Informationen finden Sie unter schweizermonat.ch.